Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Sammeln ist eine seiner Leidenschaften. Bücher, Biografien, Magazine, Bilder, Leuchtreklamen, Baumstücke und Dinge, die ihn spontan interessieren, wenn er über die Märkte der Welt spaziert. In seinen Archiven speichert er Wissen und Alltagsgegenstände, die er für seine Projekte und Texte nutzt. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Volker Albus, Jahrgang 1949, zählt zu den bekanntesten deutschen Designern, auch wenn er, wie schon sein Vater, eigentlich Architekt ist. Auch als Kurator machte er sich einen Namen. In die Designgeschichte ging vor allem eine Ausstellung im Düsseldorfer Kunstmuseum aus dem Jahr 1986 ein. Gefühlscollagen, Wohnen von Sinn war ihr Titel. Volker holte damals aufstrebende Jungstars erstmals nach Deutschland, etwa aus dem Vereinigten Königreich, unter ihnen Ron Arad, Dom Dixon und Jasper Morrison, aber auch den Franzosen Philipp Stark. Als Botschafter Deutschlands konzipierte er darüber hinaus inzwischen 5 Ausstellungen für das Institut für Auslandsbeziehungen, zuletzt eine mit dem Titel Pure Gold, Upcycled, Upgraded, die auf Tourneen um die ganze Welt wandern. Seit 1994 hat Volker Albus zudem eine Professur für Produktdesign an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Wie kaum ein anderer ist Volker bekannt dafür, dass er mit Alltagsgegenständen aus der Handwerks- und Straßenkultur, aus den Alltagsobjekten und sogenannten Nichtorten arbeitet. Design ist die Disziplin, sagt er, die sich im Kern um die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt dreht. Denn die Interaktion passiert über die Dinge. Diese Verbindung zwischen Design und Alltag, zwischen dem rauen, betonartigen, städtischen und der Intimität ist ein sehr entscheidendes Momentum für seine Gestaltung. Die genaue Beobachtung von Handlungen und Verhaltensweisen und ihrem Kontext ist die Voraussetzung, um Dinge zu entwerfen, die Konventionen in Frage stellen und neue Begierden schaffen. Mit Volker Albus unterhält sich unser DDC-Mitglied und Professor für Kommunikationsdesign an der Internationalen Hochschule Rhein-Waal, Nicolas Marquardt.
Lieber Volker, schön, dass wir bei dir sein können. Ich sage das jetzt nicht nur für mich, sondern für alle Zuhörer. Ich glaube, es ist ein besonderer Ort. Ich habe von dem schon viel gehört. In Frankfurt von Freunden warst du mal bei Volker. Das ist ein Riesenarchiv. Das ist wirklich ein besonderer Ort in Frankfurt, glaube ich. Ich gebe jetzt nicht die Adresse durch.
Nein, bitte nicht.
In Bornheim. Du hast ja auch gerade so ein paar Sachen schon erzählt und gezeigt. Jetzt kommt der Deutsche in mir hoch. Hast du ein Register? Weißt du, wo die Sachen sind?
Ich habe teilweise Register begonnen, sagen wir es mal so. Also ich habe zum Beispiel schon mal damit begonnen, meine Möbel aufzulisten. Also ich habe eine kleine Stuhl- und Möbelsammlung, auch Leuchten etc. Damit habe ich begonnen, aber ansonsten habe ich kein umfassendes Register. Ich weiß, wo die meisten Dinge stehen. Also es ist so, dass ich auch hier im Haus, dadurch, dass wir verschiedene Etagen haben, da gibt es dann eine Abteilung, ich nenne das mal so, wo nur Biografien stehen, Designbiografien, dann gibt es eine kleine Abteilung Kunst, Fotografie und so weiter und so fort. Dann die ganzen Zeitschriften, also von Design Report, alle Ausgaben mehr oder weniger, Form etc. Immer so Perioden, die ich dann immer gekauft habe und wo ich weiß, wo die sind. Ich finde ziemlich alles, also wenn ich, oder was Relevanz hat, sagen wir mal so. Ich muss dazu sagen, dass ich auch gerne Bücher kaufe, die mich jetzt, es gibt immer so durchgehende Themen, die mich interessieren. Und wenn dann etwas Neues erscheint zu diesem Thema, sagen wir mal jetzt zum Beispiel das Thema Protest, Design und Protest, Architektur und Protest, also Protest, Kultur insgesamt, dann schlage ich dazu, dann kaufe ich mir das zumeist. Dann wandert das aber auch in eine bestimmte Ecke irgendwo. Dann weiß ich, okay, das hast du. Dann muss ich manchmal aber nachgucken, ja, wenn es so Themen sind, die so ein bisschen verrutscht sind. Also es passiert auch, dass ich mein Buch doppelt kaufe und tausche das wieder um. Aber im Großen und Ganzen weiß ich ziemlich genau, wo ich schauen muss. Also es gibt ja immer ein Buch, hat irgendein Thema, irgendeine Person steht im Mittelpunkt, Biografien etc. Und wenn die Person Sozas heißt, dann gucke ich unter S nach oder Stark, dann weiß ich das so. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn ich etwas nicht finde, dann neige ich auch dazu, in einem Anflug von Panik, das kaufe ich das nochmal, also wenn es nicht gar zu teuer ist. Also es ist ja auch manchmal der Fall, dass Bücher im Wert steigen und oder du kriegst sie nicht mehr. Also vieles, was ich so in den 80er, 90er, Nuller Jahren gekauft habe, da bist du manchmal platt und denkst, das gibt's ja gar nicht mehr. Oder du guckst currently unavailable Amazon, 300 Euro, 500 Euro, also auch selbst neuere Bücher, wo ich manchmal wirklich platt bin.
Die Wertsteigerung.
Ja, schon, aber das ist kommt von daher, dass diese Bücher natürlich auch häufig eine kleine Auflage haben. Aber selbst Standardwerke, war ich in Wien, habe ich mit einem drüber gesprochen, über das Buch U-Joints von der Anina Koivu. Ein unglaubliches Buch.
Also die sehr
hatte,
schwer.
Die hatte vor Jahren hatte die eine Ausstellung. Es hat ewig gedauert, bis sie das Buch hatte. Ich habe sie immer wieder angemeldet. Nein, es dauert noch, Volker, sorry, und so weiter und so fort. Dann kam das Buch, dann habe ich das bei der Barbara gesehen. Hab gesagt, Barbara, du hast das Buch, wo gibt's das? Habe ich sofort gekauft. Das war vor anderthalb Jahren. Das Buch ist vergriffen, das kriegst du nicht mehr. Und das ist ein unglaubliches Buch. Also das ist ja.
Es wiegt, glaube ich, 2-3 Kilo. Es ist wirklich ein Klotz.
Es ist toll.
Es ist sehr, sehr systematisch und sehr
super. Also so Sachen. Also da bin ich auch, weil es liegt auch daran, ich habe ja sehr viel mit Design gearbeitet. Erstens habe ich immer mal wieder selbst was gemacht. Dann habe ich Karlsruhe, dann habe ich sehr lange unterrichtet und dann habe ich doch relativ viele Ausstellungen insgesamt gemacht. Also ich habe ja für das IFA 5 Projekte gemacht und die sind jedes Mal ungefähr 30 Mal wurden die irgendwo gezeigt, weltweit, Manila, Novosibirsk oder wo auch immer. Und mir war es wichtig, dass ich immer weiß, wenn ich über ein Thema, dass ich eventuell das unmittelbar mir das Know-how über entsprechende Literatur herbeiholen kann. Also, und das war sowohl für die Hochschule war das sehr ergiebig, weil ich immer, wenn ich Projekte angeboten habe, ich konnte die Studenten immer versorgen mit bestimmter Literatur, konnte Hinweise geben oder Diplomarbeiten, konnte denen immer sagen, kennst du das Buch, kennst du das? Oder habt ihr den mitgebracht? Und bei Ausstellungen natürlich ganz genauso. Also deshalb war das, das ist mein Werkzeug im Grunde genommen. Also das, ja, so begründet sich das alles. Und deshalb weiß ich auch, wo es steht, so im Grunde genommen, ja.
Wir haben ja vor ein paar Tagen zusammen gesprochen und ich habe auch, wie glaube ich viele, gerade einen FAZ-Artikel gesehen. Das heißt, du sammelst jetzt auch Holz, Out of the Woods startet. Ja. Wie kam es dazu?
Naja, das ist irgendwie, ich bin sozusagen fließend in den Ruhestand gegangen und dann, ich wohne ja auch, wir haben in Bad Soden noch ein Häuschen, da wohnen wir mit meiner Familie, also meine Frau und meine zwei Kinder, meine zwei Söhne. Und das ist das Haus, das ist mein Elternhaus, mein Haus, in dem ich groß geworden bin. Und ich habe da immer gespielt als Kind. Also ich bin ja auf der Straße, auf der Gast, wie der Hesse sagt, groß geworden. Und das ist direkt am Schwimmbad, das ist direkt Altenhainer Tal und du gehst da in den Wald und so. Und dann hat sich das wieder verstärkt, dass wir immer mal spazieren gegangen sind und dann liegt da so Holz und so. Und dann denke ich, ach, und irgendwann lag da so ein Stück Birkenholz. Also wirklich, das Stück war wie gemalt. Also das war so 60 Zentimeter lang, Durchmesser 12, kerzengerade, astrein, weiß, fantastische Maserung. Und ich dachte, das ist einfach ein sehr schönes Stück Holz. Und ich habe dieses Holz mitgenommen. Und das lag dann erstmal da. Und dann hatte ich bei uns um die Ecke, residiert so ein kleiner Gartenbaubetrieb. Und dann habe ich den auch mal gefragt, sagen Sie mal, haben Sie mal so einen Baum oder wenn der gefällt. Und dann hat er mir, ein paar Tage später, hat er mir so einen aufgeschnittenen Baum da auf den Garagenplatz da gelegt. So. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, es ist eigentlich zu schade, das zu verbrennen. Das war Fichte und so, verwurmt teilweise. Und dann dachte ich, naja, das ist eigentlich ein wunderbarer, also es hatte auch entsprechende Höhen, Hockerhöhe 40 Zentimeter so ungefähr, Durchmesser 28. Und habe ich gedacht, das ist eigentlich zu schade, das zu verbrennen oder jetzt nur als Hackklotz zu. Und dann dachte ich, naja gut, das kannst du eigentlich mal so auf die Terrasse als Beistelltischchen und so. Und das war mir aber zu wenig, also das gibt's ja auch tausendfach. Und dann fing ich an, habe ich gedacht, naja, das sind dann hatte der Macken und dann sag ich, naja, das müsste ja doch da ein bisschen abgemacht werden, gereinigt werden und die Würmer müssen raus und so weiter und so fort. Und dann begann ich damit, über Ergänzungen nachzudenken, dass ich gesagt habe, gut, das kann man irgendwie, man kann das reparieren, man kann das reinigen, wenn das reinigst, wird das die ganze Maserung, das kriegt eine ganz andere Ästhetik. Naja, und so begann das eben. Und von Anfang an war mir allerdings klar, ich wollte das nicht allzu sehr in Anführungszeichen vermöbeln. Also man kennt das ja, dass die Leute, also Auböck zum Beispiel, der hat früher diese Holzkeile gemacht, hat dann diese drei Beinchen, alles okay, kann man machen, finde ich auch toll. Oder der Branzi hat das mit Birke gemacht, der hat dann diese grauen Bänke gemacht und die Rückenlehne mit Birkenpfählen. Und so gab es eben, und das wollte ich jetzt nicht machen. Ich habe gedacht, naja, es ist so, für mich hat er auch eine Rolle gespielt. Oft gehst du ja in den Wald oder auf eine Wiese und dann setzt du dich irgendwo hin und das definiert sich, die Möglichkeit zu sitzen, wird dir signalisiert durch Dimension, durch Breite, durch Zustand, wenn es trocken ist zum Beispiel. Also du siehst einen Holzstamm, der ist jetzt nicht voller Würmer, ist trocken, du bist ein bisschen müde, vielleicht noch so ein Holzstapel, Baumstämme, da kannst du vielleicht noch andehnen. Aber es sind eigentlich ganz wenige Parameter, die dir signalisieren, das ist ein Sitzplatz im Grunde genommen, ohne dass das jetzt wie so eine rustikale Bank aussieht. Ist zwar auch ganz lustig, aber das wollte ich nicht machen. Und dann dachte ich, naja gut, das hat mich so ein bisschen geleitet. Also dass ich gesagt habe, wenn ich solche Ergänzungen mache, dann müssen die mehr oder weniger minimal sein und nicht direkt darauf schließen, das ist hier das und das, das ist so und so zu nutzen. Und deshalb gibt's dann mit Spitze, wo du dann das Buch drauflesen. Und es korrespondiert mit meinen Handlungen, mit meinen Verhaltensweisen, wenn ich zum Beispiel irgendwo neben so einem kleinen Tischchen sitze und meistens sitzt man dann alleine da oder mit einer Gesellschaft, stellst ein Glas ab oder irgend sowas. Es sind ja nur minimale Sachen. Und das hat mich dazu bewogen, dann über so Ergänzungen nachzudenken. Und es ist so, dass diese Ergänzungen sich zumeist aus dem Zustand der Größe, der Beschaffenheit des Fundstücks ergeben. Also ich versuche das auch möglichst in seinem Zuschnitt. Also wenn das zum Beispiel, mache ich so einen kleinen, der ist oben, also das ist ein Holzstamm, ein Stück Holzstamm, der ist an der einen Seite so und an der anderen Seite gerade. Jetzt nehme ich das also, ich lasse diese Schräge, setze da was dran und daraus resultiert dann eben auch eine Ergänzung, die mir wieder was dazu führt, dass ich das zu irgendetwas nutzen kann. Also sehr simple, sehr einfache Eingriffe, also ohne das jetzt irgendwie als Skulptur zu verklären oder sonst was, sind wirklich einfache Holzstücke, mit denen ich mich umgebe, die auch eine angenehme Ästhetik haben. Also so ein Holzstamm, du siehst das, das ist ein angenehm, wenn du einen Baum siehst, wir gehen da ja einfach dran vorbei. Aber es ist halt eine angenehme Ästhetik, wenn man genau hin, ob das jetzt Kirsche ist oder Apfelbaum oder Eiche oder was auch immer und die Maserungen und so weiter. Und das wird dadurch auch natürlich, das definiert sozusagen auch die Ästhetik dieser Stücke.
Aber im Vordergrund steht eine minimale Intervention und keine übertriebene Gestik, beziehungsweise ein Aufbürden. Hilf mir mal kurz, weil kleiner Zeitsprung für mich. Die 80er Jahre habe ich wahrgenommen mit der ersten Musik, das war Nena. War halt noch im Kindergarten. Ja. Das neue deutsche Design. Siehst du da irgendwelche Parallelen? Weil das war ja auch ein Bruch in der Gestik, also in der Systematik. Das ist mit bestehendem, es waren eher aus der Industrie kommend, Objekte.
Ja gut, also bei mir war das schon ein anderer Ansatz und bei den meisten, die meiner Mitstreiter zu dieser Zeit, die sich da betätigt haben, das war schon ein bisschen anderer. Das war sozusagen, glaube ich, so eine Emanzipationsphase. Also es gab ja in allen Kulturbereichen, sei es jetzt Kunst, sei es Fotografie, sei es Literatur, in der Literatur eigentlich zuerst, in denen man begann, sich mit dem Thema Bundesrepublik zu befassen. Das waren ja alles Leute, gut sortiert, die Schriftsteller waren ein bisschen älter als wir, so Krass und so weiter und Böll. Aber das waren ja diejenigen, die dann wirklich angefangen haben, nach diesem Bruch, Drittes Reich und so weiter, Untergang der 40er Jahre, die dann begonnen haben, allmählich auf das zu sehen, was da entsteht und das auch reflektiert haben und das auch kulturell verarbeitet haben. Also eben in ihrer Disziplin. Also so die Schriftsteller. Ich lese das aber auch immer wieder gern Bücher aus der Zeit. Heinrich Böll steht schon ewig da, Billard um 9:30. Das ist halt auch so ein klassischer bundesrepublikanischer Roman oder Köppen oder solche Leute. Und das ist natürlich fantastisch. Also der Ehen von Philipsburg oder so, von Walser, habe ich mein Elternhaus regelrecht mit Kunsthandwerk und diesen ganzen Krempel so vor mir gehabt. Und bei uns Designern war es, glaube ich, auch, wir waren ja in der Lehre, war man mehr oder weniger Bauhaus internationalistisch geprägt und irgendwann begann man natürlich auch über so Identifikationsmodule nachzudenken, dass man gesagt hat, gut, wir wohnen hier in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf, Köln, ich habe zu der Zeit in Düsseldorf gelebt und wir reflektieren jetzt mal das, was hier ist und daraus ist das entstanden, dass eigentlich das Interessante an der Sache war, ich habe ja dann auch meine erste Ausstellung, die ich fürs IFA gemacht habe, bewusst einfach, und da kam das sehr stark zum Ausdruck, dass die Leute waren ja, wir kannten uns ja alle nicht. Wir sind dann allmählich, hat man sich kennengelernt, zumeist in Hamburg bei der Claudia Möbel Perdue, die dann alle da immer wieder eingeladen hat und der Laubersheimer, der Stiletto und so weiter. Dann kam der Baumgräber irgendwann hinzu, hat dazu geschrieben und so. Und dann hat man gesehen, da gibt's eine sehr vergleichbare, sehr ähnliche Angehensweise. Also die einen haben dann mit Beton gearbeitet, Rohm, Holz. Also wenn du so einen Katalog, also bewusst einfach jetzt durchblätterst und du denkst dran, dass das 40 verschiedene Designer sind, das glaubt man erstmal gar nicht, weil das alles sehr ähnlich ist. Ich habe das auch immer verglichen, zum Beispiel mit dem, was in Frankreich passiert ist zu der Zeit. Also wenn du das verglichen hast, das deutsche Design dieser Zeit, und dann hast du verglichen das, was in Frankreich passiert ist. Das war was ganz was anderes. Das war eine völlig andere Welt, die Franzosen. Die sind in diesem Großbürgertum groß geworden, meistens Paris. Und dann waren diese Wohnungen, das hat man ja sogar in diesen Melville-Filmen, hast du immer diese großbürgerlichen Wohnungen, Wand getäfelt und so weiter. Also die schwersten Verbrecher, die größten Kriminellen wohnten, hausten in diesen Boudoirs. Das waren ja alles Wohnungen, 300 Quadratmeter groß, Blumentapeten und hier Boudoir. Und die Madame hat sich nochmal geföhnt und so weiter. Und so fort. Also das war was anderes als bei uns. Ja. Und das war eigentlich das Interessante. Und das haben eigentlich alle mehr oder weniger auf eine sehr spezielle Art. War das jetzt die Nuga, war das der Stiletto, war das der Brando, Kunstfluch, wer auch immer. Also die hatten immer so einen speziellen Blick auf das, was da um sie herum. Aber du konntest sagen, das ist sehr bundesrepublikanisch. Also das hatte nichts. Ich wurde eingeladen in eine Ausstellung in Paris und dann war der François Burger, der war ja vorher in Berlin, und dann war der Centre Pompidou, war der dann der Leiter, rief der an, hier, wir machen eine Ausstellung Centre Pompidou, du machst den Kurator hier, Düsseldorf, die Metropolen des neuen Design. Dann hat er das gesehen, was ich dem da hingestellt habe. Da sagt er, sag mal, warum muss das immer so brachial, so hart sein? Ich sage, François, kommst mal nach Deutschland, wir fahren mal den Ruhrschnellweg entlang. Ich fahre mit dir gerne von Duisburg nach Dortmund. Und dann verstehst du das, warum das so ist. Dass wenn du durchs Marais gehst, das ist eine andere Nummer. Dann hat jeder Zaun hat irgendwelche Spitzen oder Eisen oder da ist jedes Ding, guckt Madame Pompadour aus dem Fenster und bei uns, das ist eine völlig Cottbuser Tor, fahr zum Cottbuser Tor, das ist eine andere Nummer. Und das kam ja auch zum Ausdruck bei anderen, also sei es im Film, Musik und so weiter, überall kam dieses etwas rüde, harte, dieses Bundesrepublikanische zum Ausdruck. Und ja, und deshalb haben wir, glaube ich, auch deshalb hat das so einen mehr oder weniger singulären Stellenwert dann gehabt. Gut, das war irgendwann erledigt. Nach 5-6 Jahren hast du jede Brandwand in Berlin wurde durchdekliniert. Es gab es ja schon vorher in der Malerei und so weiter. Und dann hast du das reflektiert und dann ist das eingegangen. Und daraus resultierte dann nochmal in den 80er, 90er, Ende 90er fingen die an, so neue Bescheidenheit und so. Das war dann so ein bisschen Marketing. Aber ja, aber im Grunde genommen hat das fortgesetzt. Das bedeutete eine Professionalisierung. Aber die Materialien, so die meinetwegen der Konstantin oder der Axel, gut, der Axel war ja ganz wild, das war ja einer der wildesten überhaupt, die das dann verarbeitet haben, das resultierte noch aus dem Umgang, wie wir mit Materialien umgegangen sind. Du hast ja, oder was wir gemacht haben. Ich war mal für 3 Jahre in so einer Ankaufskommission in Paris, Fondation Nationale, da haben die da immer ihre silbergehämmerten Weslein und so weiter gezeigt. Ich hab gedacht, was machen die eigentlich, die Franzosen? Bei uns hätte keiner eine Vase gemacht. Also gut, der Waldenburg hat diesen Kugelschreiberablage, das ist da dieses Lochblech mit den Schrauben, das ist dann hier das noch das, was am ehesten so als Tischdeko, aber die Franzosen, Sylvain Dubuisson, die haben Dinge gemacht, das hat 20.000 Euro D-Mark damals oder 80.000 Franc gekostet oder was weiß ich. Und dann war ich dann in dieser Ankaufskommission und dann haben die immer gesagt, ich musste was vor, weil die, dann habe ich dann dieses deutsche Zeug. Und dann haben davor gesessen, die waren völlig geblättet. Das waren so alte Damen, Museumsleiterinnen oder den Museumsverein, reich bis zum Abwinken, Gott weiß was. Also dann habe ich den Betonstuhl von Heinz Landes oder so gesagt. Quelle Force! Die waren richtig. Endlich mal was Handfestes, aber die waren unglaublich begeistert. Das fand ich auch sehr toll, dass die auch diese Gegensätze, und das konntest du damals in fast allen Kulturen, die Engländer waren noch mal ein bisschen anders drauf, so Ron Arad, Tom Dixon und so, das war ja auch diese Zeit, oder die Italiener waren immer knallbunt, also die Italiener waren immer, da schien immer die Sonne bei den Italienern, egal was die, wie schräg es war, aber die Sonne war immer dabei. Und also, bei uns nicht, bei uns war Nebel.
Was du gerade zu den Franzosen sagst, also das habe ich noch nicht erzählt, aber ich bin Halbfranzose. Ich hänge also dazwischen den Nationalitäten.
Okay.
Deswegen musste ich gerade schmunzeln und irgendwie sagen, trifft's ganz gut. Nicht als Karikatur, aber es trifft ganz gut diesen Unterschied.
Ich meine das auch gar nicht ab.
Nee, so habe ich das auch überhaupt nicht verstanden. Aber manchmal, an Frankreich gerichtet, ist die Veränderung oder der Perspektivwechsel ganz gut, wenn es der deutsche Freund oder ein Freund mal zeigt. Das mit der Vase gibt mir gerade zu denken, weil die auch die Burolex haben mehr oder minder ja auch mit hypothetischen Projekten angefangen. Und eigentlich war da auch eine Vase eine sehr, 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 sehr große Rolle. Also
okay, mit Vase. Ich habe ja auch welche gemacht, aber ich sag nur.
Aber der Stellenwert ist ein Unterschied. Also jetzt war ich Anfang des Jahres bei der Galerie Creo der Ausstellungseröffnung zu Ronan Burolex Zeichnung und habe mir die Preisliste geben lassen. Und es ist in Frankreich schon artisanaler geprägt. Das Design ist irgendwie verkünstelt.
Ja.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Ich habe da auch mal ein Interview gelesen mit seiner Frau Inga Sampé, die sich fürchterlich drüber aufregt, dass die Franzosen es immer in den Bereich des Luxus bringen. Und dass sie sagt, die Skandinavier, die Deutschen, die Italiener, und ihr Herz hängt an Italien, glaube ich, dann mehr dran, kriegen es in Serie und in Kette hin und denken dadurch auch anders und schaffen auch andere Zugänge. Eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Triennale, da hat sie eine kleine Ausstellung gehabt dieses Jahr.
Ja, war leider nicht drin.
Das war so ein intimer Einblick in eine französische, aber ich will das jetzt auch nicht ausweiten, in die französische Richtung, in ein französisches Leben, was es gar nicht mehr gibt, weil was du beschreibst, das Marais, das ist Paris, es ist das Marais. Die Probleme sehen wir ja bei den Wahlergebnissen, liegen sogar gar nicht so weit weg vom Marais.
Ja, ist aber was.
Und dann ist es auch sehr brutal und es wurde sich halt nicht drum, es hat sich nicht drum jemand drum gekümmert, weder die Linken noch die Konservativen. Ja, aber das nur so als Exkurs. Ich glaube da aber, dass du einen Punkt hast, dass es schon sehr viel mehr artisanaler, künstlerischer gesehen wird. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, wie das in Deutschland gesehen wurde? Auch Anfang der 80er.
Ja gut, man hat natürlich, also das, wenn man über das französische Design dieser Zeit, dann denkt man natürlich auch unmittelbar an Philipp Starck, was ich beim Starck eigentlich immer geschätzt habe, dass der gar nicht so sehr dieses sehr Bourgeoise hervorgekehrt hat. Der Philipp Starck ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich klassische Postmoderne, was der gemacht hat. So. Und er hat das mit einem Höchstmaß und sehr gekonnt an Ironie hat er das vorgetragen. Also viele Dinge, die er gemacht hat, viele Objekte, ich habe einiges von ihm. Ich suche immer noch Lola Mundo, will ich mir immer noch mal kaufen. Also zum Beispiel jetzt mit diesen Chippendale-Beinen, diesen Klapphocker, also ein Hocker, den du aber wieder aufklappst, also der das, oder diesen Richard den Dritten, das ganze Ding ist nur Fassade. Also im Grunde genommen, das war schon sehr gekonnt. Und was ich an ihm eigentlich sehr toll fand, ist, wie er es wirklich verstanden hat, das auch wirklich in Serie zu platzieren. Und er hat das auch, der hat auch die Gesetzmäßigkeiten des Marktes wie kein anderer verstanden. Der hat die Dinger dahin gemacht, die haben dann 80 € gekostet oder 80 Mark Triade oder so. Und der ist ja, irgendjemand hat mir das mal erzählt, der ist in Paris in Flieger gestartet und hat einen Skizzenblock gehabt. Dann hat er das im Flieger, hat er das skizziert und hat das dann unten bei den... Ciao Bello, ciao Philipp, kommst du da? Und so, da ist er dahin, hat denen das Zeug dahin gelegt, hat ja immer ein kleines Büro gehabt und dann hat er die Arbeit machen lassen, dann haben die Prototypen, hat er ja alles kann. Und das fand ich schon unglaublich clever. Also, und dann ist der kann es einfach, und da regnet, auch wenn ich so einen Mist höre, diese Zitronen, die wäre scheiße, diese Zitronenpresse. Das ist nicht wahr. Natürlich kann man sagen, das braucht kein Mensch, das ist, aber die Idee, dass so die Zitronenpresse ist ja auch etwas, wenn jemand sagt, macht eine Zitronenpresse, dann ist das immer diese Schüssel mit dem Ding oben drauf und du drückst und es rutscht ab und irgendwas. Und der hat ganz einfach gesagt, ich stelle die auf drei Beinen, stelle das Glas drunter und blub. Also raffinierter geht es eigentlich gar nicht. Dass das jetzt vielleicht mit den stachsigen Beinen und mit den, dass man darüber, aber die Idee, eine Konvention, die so eingefahren ist, so radikal zu durchbrechen, sich bei so einem Standardartikel sich so zu lösen, das musste er auch erstmal bringen im Grunde genommen. Und das hat er mehrfach. Und da ist er ja einer der Leute, die bis heute für mich ja wirklich Maßstäbe gesetzt
haben. Ja, auch einen italienischen Komplizen mit Humor an der Stelle, sowas zu machen.
Ja, Lessi.
Ja, genau.
Ja, natürlich, die Italiener, bei uns gab es ja, das war ja im Grunde genommen so ein bisschen das große Problem in Deutschland. Wir hatten ja nie Hersteller, die sich getraut hätten, mal sowas zu machen. Ob du jetzt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Dinge es gab, wie viele Produkte unsere Generation jetzt. Aber selbst diejenigen, die dann angefangen haben, die dann international erfolgreich wurden, die haben alle zunächst im Ausland gearbeitet. Ob das der Konstantin war, der Eislinger war ganz jung. Da hat er für Porro hat er das Endless Shelf gemacht. Das hätte ein deutscher Hersteller hätte. Der einzige, der was gemacht hat, war eben der Nils. Das kam dann aber aus dem Milieu heraus. Aber es war keiner der klassischen Hersteller wie, ich brauche jetzt gar keine Namen zu nennen, die haben sich dazu nicht getraut. Die
also
haben
dann, musste erst rausgehen, sich beweisen.
Ja, und dann sind sie angekommen, ja. Dann ab und zu mal. Und dann haben sie es ja so immer so.
Aber darf ich dich was fragen? Also du bist ja eigentlich Architekt. Produktdesign, ja. Habe ich jetzt hier und da gelesen, ist dir so nicht in die Hand gefallen, aber es ist irgendwie nicht passiert, es ist aber dazu gekommen. Du machst auch viele Ausstellungen,
ja.
Also eigentlich bist du auch Kommunikationsdesigner, ja. Vielleicht nicht Grafikdesigner, aber du stellst Dinge zur Debatte und eine Ausstellung, die 20 Orte besucht in einer Periode von 10 Jahren, Pure Gold, beschäftigt sich ja mit dem Thema Upcycling, Upgrading von Materialien.
Ja.
Was brauchen wir eigentlich noch? Also das ist ja die beliebte Frage auch unter den klassischen Produktdesignern. Brauchst du noch den einen Stuhl oder den anderen? Auch vor dem Hintergrund, und ich glaube, das interessiert vor allem die Jungen,
ja,
des
gut,
Klimawandels, was wir ja haben.
Ja, natürlich ist es so, dass du kannst ja heute aufhören, Stühle zu produzieren. Brauchst du nochmal im Grunde genommen. Du kannst sagen, es gibt genug, wir benutzen jetzt erstmal alles das, was da ist. Also es liegt auf dem Sperrmüll oder Zeug oder was weiß ich sogar. Aber ich glaube, dadurch, dass sich die Parameter immer weiter verändern und dann macht es einfach Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, dass man sagt, gut, also es gibt neue Materialentwicklung, ganz einfach, damit fängt es an, dass du jetzt sagst, gut, die Stühle werden leichter oder so, der Carbon ist ein neues Material, kostet jetzt noch ein Höllengeld, wird vielleicht weniger, die Konventionen werden andere, wie verhalte ich mich beim Essen und so weiter, die Verhaltensweisen. Und das war so immer so ein bisschen mein Ansatz, dass ich mehr über nicht vom Produkt, von der eigentlichen Konfiguration, von der eigentlichen Gattung ausgegangen bin. Ich habe jetzt nie als Aufgabe gemacht, einen Stuhl oder so, sondern ich bin immer von Verhaltensweisen ausgegangen. Also ich habe immer zu denjenigen gesagt, ich habe denen auch nie großartig gezeigt, was ich mache oder so. Ich sage, vergiss es, das habe ich vor 20 Jahren gemacht, es interessiert keine Sau. Also das hängt im Museum, könnt ihr hingehen, aber alles wurscht. Aber wenn ich zum Beispiel haben wir ein Projekt gemacht, Anfang der Nullerjahre war das Schlafen im Büro. Also gut, das ist natürlich so. Und das war damals, im Grunde genommen, das war unglaublich erfolgreich. Das wurde von Presse und allem wurde das aufgegriffen. Dann haben die gesagt, und die haben das teilweise auch, es gab dann in Sat.1 eine Sendung, ja, schlafen Sie jetzt im Büro und so. Also jeder hat dann darüber gelästert. Wollen Sie, dass Ihre heute sitzen alle im Homeoffice pennen da? Ich meine, also das haben wir vor 20 Jahren gemacht. Oder? Aber das ist natürlich eine klassische Verhaltensweise. Und darum geht es ganz einfach, dass du versuchst, das Verhalten deiner Generation oder auch durch die veränderten Konventionen, dass du versuchst, das auf die Dingwelt zu projizieren. Also es ist ja so, dass wenn du über Design sprichst, da gibt's ja unglaubliche Ansätze. Also ich höre das jetzt auch wieder Polyphon und was es da alles gibt. Also ich weiß gar nicht, was das ist. Aber im Grunde genommen ist ja das Design eigentlich die Disziplin, die sich im Kern um die Interaktion des Einzelnen, des Individuums, einer Gruppe mit der Umwelt, mit der Gesellschaft befasst. So. Und diese Interaktion wird in sehr, sehr vielen Fällen auch über Dinge definiert. Mhm. Also die Art und Weise. Also zum Beispiel Essen. Ganz klar. Also natürlich kannst du so essen oder du kannst wie die Amis machen, die fressen solche Hamburger. Ich sage jetzt ganz bewusst so und haben. Und ich habe zum Beispiel, wenn du in China bist oder so, dann essen die mit Stäbchen und dann sitzen die da und haben ihre Schale, ihr Stäbchen. Stäbchen hat den Vorteil, dass du nur eine Hand brauchst. So, und du bist relativ schnell satt. Und in der anderen Hand haben die alle ein Handy. Und dann sitzen die alleine da. Und dann hab ich das da beobachtet. Also ich war ein paar Mal da, ich habe da auch immer an Schulen. Und habe den Chinesen gesagt, was ich beobachtet habe, also Kommunikations- oder Informationsvorsprung. Da habe ich gesagt, wenn nur jeder dritte Chinese so isst und sich informiert, dann habt ihr einen Informationsvorsprung, den kann keine Gesellschaft auf der Welt mehr aufholen. Das ist unglaublich. Aber das ist eben bei uns, leg mal das Handy zur Seite oder so. Natürlich ist das unter klassischen Gesichtspunkten, wie man zusammen isst, bei Hofer oder wo auch immer, Messer und Gabel, schön, wunderbar, gehört sich das nicht. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass sehr viele Leute mittlerweile so essen. Also so. Und das fordere ich, habe ich immer gesagt, schaut euch das an, wie ihr esst und versucht das zu projizieren auf die Dinge, die diese Interaktionen ermöglichen. Also sei es jetzt die Schale, die Essschale oder das Handy oder was weiß ich so. Und das sind für mich eigentlich die Herausforderungen zum Design. Also jetzt bin ich jetzt ein bisschen abgewichen, weil das bei Pure Gold spielt das jetzt keine. Also bei Pure Gold ging es ganz einfach darum, war die zwischenzeitlich stillgestellt, die Ausstellung, die konnte nicht weiter touren. Ganz einfach deshalb wegen Corona, die war dann in Asien. Nächstes Jahr geht das wieder volle Kraft voraus, da gehen wir nach Südamerika. Bei Pure Gold war es ganz einfach darum, dass wir das Thema, ich habe bei diesen IFA-Ausstellungen immer versucht, Themen zu finden, die weltweit von Relevanz sind. Also die und wo wir auch keine Distanz schaffen. Also wenn du hörst, da kommt Designer aus Europa, dann denken schon viele früher, kannst ja kein Porsche hinstellen oder so. Das ist ja, wie soll ich einem Designer in Novosibirsk oder in Tiflis komme ich da mit hier Adidas und tolle Materialien. Das hätte ich obszön gefunden. Wir haben immer nach Themen gesucht, die in diesen Kulturkreisen eine Relevanz, die in allen Kulturkreisen eine Relevanz haben und vor allen Dingen, wo wir einen sehr spezifischen Beitrag auch erwarten konnten, dass die Leute sich damit identifizieren und sagen können, gut, da haben wir etwas beizutragen. Und so sind diese IFA-Ausstellungen, also bewusst einfach anders als immer, und New Olds und Pure Gold jetzt als letztes. Und bei Pure Gold ging es ganz einfach darum, dass das war so meine Intention, das klappte auch teilweise, dass ich gesagt habe, wir müssen versuchen, dieses improvisierte, dieses Ersatz, dieses Bastel, dieses Fundstück Müll und dieses Ganze, das müssen wir ablegen. Also du musst klar machen, man muss den Leuten im Publikum allen klar machen, dass du mit diesen Fundstücken, dass du wirklich sehr, sehr tolle Sachen und auch sehr teure, also der Konsument, Konsum funktioniert ganz einfach über Begierde. Also da kannst du gehst nicht hin, also gut, sagt man auch, ist diese Papiertüte recycelbar und natürlich, dann geht alles okay. Aber Konsumgüter im Grunde genommen funktionieren, glaube ich, auch zunächst über Schaufenster, über die Augen. Also du siehst das und so. Und wenn sich dann herausstellt, das ist dann nochmal, dann ist das natürlich nochmal, das toppt das Ganze nochmal. Also so, ich wollte ja immer diesen Hegard dabei. Ja, der kostet dann Kronleuchte, der kostet 20.000 Euro. Das kannst du gar nicht bezahlen. Der hängt dann in Museen oder so. Und der Hegard ist ein Designer aus London, der dappt da wochenlang am Strand rum. Dann findet der blauen Plastikmüll, gelben Plastikmüll. Dann sortiert er das, reinigt das, schneidet das zurecht. Dann macht der Kronleuchter 2 Meter Durchmesser. Und in der Mitte ist irgendwo. Und das ist natürlich toll. Und jeder sagt, das ist ja wunderbar. Und dann, also du musst die Leute auch, der Konsum, das Begehr, also die Begehrlichkeiten, das ist, glaube ich, ein wesentliches Element unserer. Und nur so kann man, glaube ich, allmählich umswitchen.
Umswitchen. Also man sieht ja, dass die Wirtschaft, also nicht die breite Wirtschaft, aber das große Thema ist ja zirkulare Wirtschaft, zirkulare Prozesse. Im Grunde genommen, weil du gerade die Verhaltensweisen ansprichst, kann man ja auch festhalten, man bringt uns was bei, was meine Eltern hatten oder auch deine Eltern. Man kauft ein Produkt, was halt gut genug ist und reparierbar ist. Die Reparierbarkeit wird uns jetzt als neues Feature bekannt, also rausgegeben, wenn man zum Beispiel die Leuchte von Midgard nimmt, von Dietz und die 10 Thesen, die analog zu Rahms, aber sich um die zirkulare Ökonomie drehen, oder Freitagtaschen in der Schweiz fängt jetzt mit dem ersten Rucksack an, der nicht aus Planen besteht, sondern aus einem Material, wo sie den ganzen Kreislauf abdecken wollen. Vermisst du solche Initiativen in Deutschland oder generell? Muss es mehr sowas geben?
Wahrscheinlich muss es mehr geben. Ja. Ja. Also ich glaube, dass wir auch mehr und mehr dahin kommen müssen, dass das so funktioniert. Denn ich meine, es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass du da permanent hektoliterweise Öl in Plastik umwandelst und das dann irgendwas wieder Spritzguss oder dieses ganze Zeug. Das braucht kein Mensch. Also wie gesagt, es ist genug da. Ich sage nur, dass es also, man muss bestimmte Mechanismen, die zumindest in meiner Generation noch vorhanden sind, die muss man nach wie vor berücksichtigen. Mhm. Vielleicht schwächen die sich mit der Zeit ab. Das mag sein, dass die Leute jetzt weniger auf den sogenannten schönen Schein oder so, dass sie das, ist mir scheißegal, oder ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so der Luxury Boy, also kann man jetzt nicht sagen. Ich kann damit sowieso, also
Aber es geht um das Mitnehmen auch von Menschen. Also, dass man, wenn man Verhaltensveränderungen gestalten will, dass man Geduld hat.
Ja, natürlich.
Dass man sie mitnimmt. Ich meine, in Frankfurt startet ja jetzt das Projekt World Design Capital,
ja.
Design for Democracy. Ist auch ein sehr breites Thema, aber im Grunde genommen geht es ja auch um Menschen, die man mitnimmt. Jetzt da in der Hinsicht Richtung Demokratieprozesse. Du sprachst vom Rewe gerade und von einem ganz offenen Markt und der Verpackungsmüll. Also die Lösungen liegen ja gar nicht nur in der Design-Sache,
Nein.
Die liegen ja in dem ganz einfachen. Also was ist Müll und was ist, wie ja, kann man das reduzieren?
Ich meine, kannst du in Rewe, also ich habe nichts gegen Rewe, ich gehe da selbst hin, aber kannst direkt mit dem Container vorfahren. Also kannst du eigentlich alles abtransportieren. Eigentlich ist das alles Müll. Das ist Müll. Also ich meine, gut, ich kaufe da Salz und was weiß ich und mal die Bildzeitung oder sowas oder irgendwas anderes oder Wasser. Also ich ist ja alles okay. Das sind ja auch teilweise Marktzwänge, die vorhanden sind. Aber diese ganze Verpackungskultur, das ist ja hochkrank. Also das ist ja, ich kann nicht verstehen, dass ich käme nie auf die Idee, ein Fertiggericht zu kaufen. Also vielleicht kaufe ich mal Sushi oder so, also zum Mitnehmen. Aber ich käme nie auf die Idee, eine Fertigpizza zu kaufen oder so. Das ist mir völlig rätselhaft, wie jemand, also vielleicht kaufe ich mal Risotto-Reis, der ist abgepackt. Klar, aber ich kaufe doch keine fertige Pizza, die ich dann in den Ofen und dann kommt dann so ein, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Und die Leute, die wissen nicht, was es ist, essen es trotzdem. Das verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch.
Also eine Kultur, wir brauchen da eine Kultur.
Ja, also, aber ich frage mich, wo soll die herkommen? Dürfte schwierig sein. Also es ist ja schon bemerkenswert, dass du da überhaupt Frischgemüse kriegst. Also ich bin ja schon erstaunt, dass du zum Beispiel bei den Discountern kriegst du ja teilweise, Lidl liegt da so eine Kiste mit Kirschen, kannst du, war ich völlig platt. Also Donnerwetter, dachte ich. Also immerhin. Also, aber dieses ganze, es kommt ja aus dieser Verpackung und so weiter, Konservierung und es ist ja, kommt ja, wie wir wissen, aus dem schönen Amerika alles. Es ist ja alles mal, ist ja alles reiner Kapitalismus im Grunde genommen.
Ja, mittlerweile enorm eingefordert. Hygieneregeln, Gesetzeslagen,
ja.
Vorgaben.
Und das macht es nur schlimmer teilweise. Also ich meine, warum kann der, ich war vor ein paar Jahren, waren wir in Sardinien, da wollte ich diesen Madenkäse. Und dann haben die halt gesagt, oh Gott, wenn ich Italiener hier getroffen habe, ich sage, kannst du mir mal diesen Käse mit den Maden besorgen? So, ja, das hat Und sagten die, du, denn das können wir gar nicht mitbringen. Da werden wir direkt an der Grenze, wirst du kassiert, wenn du den mitbringst. Also du kannst den in Sardinien, kannst du den essen. Aber du kriegst den nicht, also kein Italiener, also ich weiß ja, vielleicht, wenn es jetzt ein Italiener hört, der weiß, wovon ich spreche, bitte mal ein Schnittchen mitbringen in der Ecke. Aber das gibt es, das kriegst du hier nicht. Und das ist ja teilweise auch die Tragik dieser kleinen Käsereien und so weiter, die dann ihr Zeug nicht mehr machen können, weil dann kommt diese EU und die werden dann von diesen ganzen Lobby-Knüllchen, die werden dann voll gelabert und dann sitzen die da, das müssen wir verbieten. Und ja, und dann dafür gibt's dann Fertigpizza. Mhm. Das ist schlimm. Das ist leider auch Design. Ja.
Marketing, Design.
Marketing.
Und viel Politik, ja. Und
viel Politik, ja. Natürlich.
Viel Politik.
Natürlich.
Bevor wir zum Ende kommen, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Du warst ja auch lange Professor.
Ja.
Was würdest du heute den jungen Leuten, die jetzt anfangen würden, mitgeben? Also außer dem Klassiker Neugierde oder Überzeugungstäter zu sein?
Ach, ich glaube, ich würde das genauso machen wie bisher. Also das, ich fahre ja immer noch mal nach Karlsruhe und rede dann auch immer so mit so Jüngeren, die, ich habe vor 2 Jahren zum Beispiel hier nochmal ein Projekt in Offenbach an der HFG gemacht, mit meiner Kollegin Heike Schupelius haben wir sowas gemacht. Aber meine Einstellung zum Design, hat sich jetzt nicht wesentlich geändert. Also das, um das in wenigen Worten zusammenfassen, ich würde immer wieder sagen, schaut auf eure Generation, schaut auf die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr kommuniziert, wie ihr eure Kleidung behandelt und wie ihr verkehrsmäßig drauf seid und so weiter. Und orientiert euch gar nicht so sehr, was von außen kommt, sondern bleibt in eurem Milieu und versucht das, sagen wir mal, nüchtern aufzunehmen. Also das genau zu beobachten, das ist immer noch, ich glaube, das ist immer noch eines der wesentlichen Elemente, dass du genau hinsiehst, also einfach genau eine Sache beobachten. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Projekt in Karlsruhe, ich habe immer beobachtet, die haben immer ihre Rucksäcke, die kamen dann immer mit Rucksäcke irgendwann, dann haben die immer auf den Tisch gelegt und so. Und dann haben wir über das Thema Garderobe und dann habe ich das Garderobenthema hieß dann Throwing, Hanging, Collecting. Also es war jetzt nicht mehr, machen Sie eine Dingens mit Haken und diesem ganzen Kack, sondern dass man gesagt hat, wie lege ich ab, auch zu Hause. Also ich habe zwei Söhne, wenn ich in das eine Zimmer komme, das ist 19. Also ich mache immer mal Licht, dass ich nicht stolpere oder so. Aber ich lasse den, das wird auch früh genug kommen. Was soll ich jetzt? Ich glaube, ich habe noch nie zu dem gesagt, du musst jetzt aufräumen. Also der wird das irgendwann erkennen.
Intrinsisch erkennen.
Und das Interessante ist dann, dass er für sich eine eigene Ordnung entwickelt. Also das ist jetzt keine Ordnung, die, meine Eltern haben mich auch weitestgehend in Ruhe gelassen, die haben ihren Kram gemacht und so, aber und der findet seinen Weg. Der andere hat das jetzt auch schon. Und das entwickelt sich selbst und das ist mir viel lieber, als wenn ich da jetzt hier mit dem Rohrstock hinter der Tür, du hast wieder nicht aufgeräumt und das ist
Also beobachten und drüber sprechen wahrscheinlich
oder vielleicht auch drüber schreiben. Sich aus. Ja, das ist auch sehr gut. Also das Schreiben, das war so eine meiner unangenehmen Seiten, wenn die Leute dann, wenn einer dann fünfmal, das ist toll, das ist gut, also pass auf, passen Sie auf, Sie schreiben jetzt mal eine Seite, was daran, oder interessant ist ja auch so, und das ist interessant.
Füllerwörter.
Also bitte mal eine Seite schreiben, das ist interessant, was ist daran interessant? Löschzeiten, oh. Und das ist, viele haben das dann natürlich nie gemacht, aber die haben drüber nachgedacht dann. Die haben dann gedacht, was ist daran? Und dann, und wenn du die dann ins Kreuzverhör nimmst, dann merken die, es ist eigentlich, das ist ja das Schöne am Schreiben, dass wenn du auch über etwas schreibst, dass du oft deine eigene Meinung korrigierst. Also weil du dann, du musst beim Schreiben, sollte man ehrlich sein, wenn man jetzt nicht nur irgendwie für Trump die Rede schreibt. Also man sollte schon dann schreiben, was Sache ist und wie es ist. Und gerade im Design ist das sehr, sehr, sehr wesentlich. Und dann merkst du, das führt dich dann wegen, dann denkst du, dann merkst du, ja, das ist eigentlich doch nicht so gut. Also du hast irgendwas, was auf den ersten Blick vielleicht, was dich antörnt, wo du denkst, das ist eigentlich, sieht gut aus, Kracher und so. Und dann fängst du an, dann merkst du, dann reduziert sich dieser positive Anschein oder das Gutwirken, reduziert sich auf
einen Effekt.
Auf einen Effekt oder auf kleine, auf einen einzigen Aspekt. Und der Rest denkst du, eigentlich ist das Ding Kacke. Also,
dann
schönes Schlusswort.
Klar. Ja, eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir haben so ein Ritual in diesem Podcast. Beschreib doch mal, was ist gut?
Ja, gut ist, wenn es stimmt.
Danke. Okay. Danke dir sehr für das Gespräch.
Gerne.
Heute in deinen Räumen.
Gerne.
Das war Nicolas Markwald im Gespräch mit Volker Albus, einem, der immer auf Schatzsuche ist. Genaue Beobachtung, die permanente Auseinandersetzung mit der Umwelt, zwangsläufig auch mit den Verwerfungen der gesellschaftlichen, technischen, ökologischen und ökonomischen Gemengelage, ist die Voraussetzung, die das Design braucht, um adäquate Reaktionen und passgenaue Interventionen zu liefern. In der kommenden Woche, noch vor unserer Sommerpause, bringen wir euch dann die zweite Folge der Gespräche mit Hartmut Esslinger zu Gehör. Dann geht es wieder über seine Geschichte und seine Erlebnisse, über Frog Design, über Rock'n'Roll, Steve Jobs und vieles mehr. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DTcast-Redaktion.